Guten Morgen meinerseits. Ich bin der Joel Overbeck. Ich bin Pastor, einer der Pastoren in Ravensburg in der Freien Christengemeinde am Bodensee. Ein bisschen weiter von euch, aber auch nicht so weit. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch ihr, die am Livestream seid. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute hier sein darf. Das erste Mal, glaube ich, sonntags auf jeden Fall. Ich war mal so unter der Woche da zu irgendwelchen Kursen. Aber ich freue mich jetzt, heute hier sein zu dürfen, euch die Predigt geben zu dürfen. Ganz bisschen Eckdaten zu mir, das ist immer gut. Ich habe nämlich mal gehört, wenn man sich selbst vorstellt, dann hören einen die Leute viel besser zu am Ende, ja. Von daher ist es doch immer eine gute Sache. Ich bin 31 Jahre alt, bin mit meiner wunderbaren Frau Tabitha verheiratet und wie gesagt, bin in Ravensburg, komme eigentlich aus Hannover oder Umgebung. Wir sind sehr oft umgezogen, ja. Also irgendwo im Norden daher komme ich eigentlich. Jetzt bin ich im Süden, habe zwei Katzen, ja, also eine ganz große Familie schon. Genau. Genau. Aber ich freue mich unglaublich auf die Predigt heute. Wir haben gerade gesungen. Ich finde es immer so schön, wenn man das, was man aussingt, sich nochmal so vorhält. Was singen wir da eigentlich gerade? Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Ja, ich will Raum für dich schaffen. Und meine Predigt geht heute tatsächlich um dieses Thema, dass wir Gott Raum schaffen wollen, indem er alles in uns aufbricht. Und wie wir das erreichen können, lasst uns da heute mal gemeinsam reingehen, denn ich glaube, Gottes Wort darf immer eine Herausforderung an uns sein, wenn wir glauben oder auch wenn wir nicht glauben. Sowohl als auch will mir Gott uns heute begegnen, ja? Und zum Anfang, ich möchte euch mal so eine interessante Geschichte erzählen. Das war so, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube, ein knappes Jahr oder ein bisschen mehr. Kurz, ja, mehr. Ich bin ja schon über ein Jahr verheiratet, also 1,5 Jahre. Das war kurz vor meiner Hochzeit. Das war so die letzte Predigt von meiner Hochzeit in meiner Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du in deinem Leben schon mal was erlebt hast, was dich herausfordert oder was irgendwie interessant ist. Ich predige in deutschen Gemeinden ist es irgendwie so, dass eigentlich meistens nichts passiert, ja. Jeder hört zu, die einen schlafen dabei ein, ja. Die anderen rufen auch manchmal Amen oder ja oder come on oder preach it, je nachdem, wo man ist oder Schmatz, Schmatz, ja, wie auch immer. Und da war es aber so, dass plötzlich jemand, ich kannte den gar nicht, der wurde dann sehr laut am Anfang meiner Predigt und musste mich dann über mehrere Minuten hinweg richtig laut beleidigen mit allem Möglichen. Ja, du, ich sag's jetzt mal nicht, ja, mit schönen Beleidigungen, richtig laut. Alle waren so in Schockstarre und ich wollte halt weiter predigen, aber es war dann ein bisschen schwierig, weil die Leute halt dezent abgelenkt waren. Ja, wurde rausgetragen und währenddessen wurde ich weiter beleidigt. Aber halb so wild. Die Predigt lief dann auch so, war irgendwie alles okay, war aber ein neues Erlebnis für mich. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast oder ähnliche Dinge. Was halt an dieser ganzen Sache so herausfordernd ist, dass so schnell Leute verletzt werden können, oder? In dem Fall aber auch der gute ältere Herr, der jetzt nicht mehr in den Gottesdienst kommt. Und das ist so schade, wo man sich fragt, ja, solche Situationen können so schnell Scham oder so schnell Schuld in unser Leben bringen, was am Ende uns trennt von der Gemeinschaft, die wir untereinander haben sollten. Und es ist so schade, so ein einziger Moment kann so viel auswirken in uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich hast du auch Situationen in deinem Leben gehabt, Situationen, wo Menschen vielleicht mit dir umgegangen sind oder du Fehler gemacht hast und dich dafür schämst und dich das bis heute begleitet. Und wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, dir auch Dinge einfallen, wo du denkst, boah, krass, wenn das mein Partner, meine Partnerin, meine Familie, meine Gemeinde über mich erfahren würde, würde ich mich unglaublich für schämen. Vielleicht hast du sowas. Ich denke, viele von uns stehen in so einer Situation oder standen oder werden immer wieder in solche Situationen stehen. Und darüber möchte ich heute predigen und ich möchte über einen Vers predigen, den ich euch gerne vorlesen möchte. Den könnt ihr mitlesen oder ihr hört einfach zu. Es steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Das ist der Brief, der Johannes geschrieben hat, einer von seinen drei Briefen, die uns überliefert sind. Und er schrieb an eine Gemeinde folgende klare Worte auch. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Eine ganz spannende Textstelle, Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. Behaupten wir aber, dass wir nicht sündigen würden oder gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner. Darüber möchte ich heute predigen. Und wisst ihr, wie kam es denn eigentlich, dass Sünde in unser Leben kam? Viele von uns wissen das wahrscheinlich, aber lasst mich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Und zwar in die Geschichte ganz am Anfang der Bibel, Adam und Eva. Ja, Adam und Eva waren die ersten Menschen, so schrieb es die Bibel, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, als Paar zusammen. Und es heißt auch in Genesis 2, Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Schöne Sache, oder? Man ist nackt voreinander, man schämt sich nicht. Heutzutage ein bisschen schwierig oft, ja. Also so als Paar hoffentlich nicht. Aber es war ganz selbstverständlich, dass die Menschen dort nackt waren und sich nicht schämten. Und so wie es halt immer so ist, Gott verbot ihnen ganz viele Dinge, beziehungsweise nur eine Sache, und erlaubte ihnen alles und sagte, hey, von dieser Frucht sollst du nicht essen. Und was tut der Mensch natürlich, wenn etwas nicht verboten ist, wie bei mir im Museum, ja, wenn wo draufsteht, bitte fass es nicht an. Ich muss es anfassen, ja, aber erst dann, wenn das Schild da steht, ist es wirklich so. So, fass es nicht an, ja, ich fass es an. Isst die Frucht nicht, und was tut der Mensch? Er isst die Frucht. Und das Spannende in dem Moment ist, der Mensch fängt an, sich zu schämen, denn er versteckt sich, er erkennt, dass er nackt ist, er macht sich ganz schnell so Kleider aus Blätter, er schämt sich plötzlich, er versteckt sich im Busch, und es heißt, Gott ging durch den Garten abends und ruft, wo der Mensch ist. Natürlich weiß Gott, wo der Mensch ist und was der Mensch getan hat. Aber spannend bei der ganzen Geschichte, und das ist so unsere Denkart oft, der Mensch tut etwas Falsches und Gott entzieht sich von uns, oder? Das denken wir auf jeden Fall oft. Aber in dem Fall war es gar nicht so. Der Mensch tut etwas Falsches und er versteckt sich von Gott. Also es ist genau andersrum. Er versteckt sich vor Gott, nicht Gott versteckt sich vor dem Menschen aufgrund seiner Schuld. Sie verstecken sich, Gott begegnet ihnen. Und was macht der Mensch in seiner Schuld, in der ersten Sünde, die er getan hat? Der Mann sagt, die Frau war's, ja. Und prompt geht's los, man schiebt sich gegenseitig die Schuld zu. Zack, du bist schuld, du bist schuldig, der Mensch schämt sich. Und in seiner Scham, weil er sich so sehr schämt für das, was er falsch gemacht hat, fängt er an, jemand anderen die Schuld zuzuweisen. Und natürlich kennen wir diese Situation für uns überhaupt nicht, oder? Doch, wir kennen das sehr gut, gell? Wisst ihr, ich möchte heute nämlich über diesen Tatbestand mal predigen, weil ich glaube, es ist ein Punkt, den wir oft vergessen, aber der so wichtig ist in diesem ganzen Thema der Schuld zwischen uns Menschen und Gott. Denn die Sünde, ja, so ein kryptisches Wort heutzutage, ist nichts anderes, als wenn wir etwas tun, was uns von Gott trennt. Etwas, was falsch ist, das, was Gott nicht möchte. Also Schuld, um es runterzubrechen. Schuld ist etwas, was wir tun, aber Scham ist das, was uns am Ende definieren möchte. Und wir reden sehr viel über Sünde und sehr viel über Schuld. Aber wir vergessen einen wichtigen Punkt, der uns wirklich trennen möchte von Gott. Und das ist die Scham. Denn Scham möchte uns definieren. Und zwar die Schuld, die wir tun, möchte zu unserer Identität werden. Und um das zu bestätigen und um das zu vertiefen, möchte ich euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die ihr wahrscheinlich schon ab und zu mal gehört habt oder öfter oder noch nie, ist ja auch egal. Aber es ist meine Lieblingsgeschichte und ich finde, diese Geschichte drückt diesen Tatbestand so unendlich deutlich auf und möchte für uns in unser Leben heute auch hineinsprechen. Und zwar möchte ich euch von der blutflüssigen Frau erzählen. Wer kennt die Geschichte unter dem Namen blutflüssige Frau? Okay, einige, ist gut. Wer kennt den richtigen Namen dieser Frau? Gut. Gibt es auch nicht. Ist uns nicht überliefert, ja? Diese Frau wird auch nicht blutflüssige Frau in der Bibel genannt, aber wir kennen sie unter dem Namen blutflüssige Frau. Warum? Weil das ist, was sie ausgemacht hat, der Blutfluss. Verrückt, oder? Wir kennen einen Menschen aufgrund dessen, was er falsch gemacht hat, beziehungsweise das, was sie ausgemacht hat. Denn wisst ihr, Blutfluss ist immer so ein kryptischer Begriff. Man vermutet, beziehungsweise ist relativ klar, dass bei dieser Frau die regelmäßige Blutung war, also um es plump zu sagen, die Tage einer Frau, okay? Für Männer ist das so wie Männerschnupfen ungefähr, ja? Also damit wir uns reinversetzen können, so von, nein, Quatsch. Also es ist etwas ganz Wundervolles, etwas, was für Frauen natürlich sehr herausfordernd sein kann, für die einen mehr als die anderen einmal im Monat. Aber es ist etwas, was gut ist, damit wir Kinder bekommen können, weil der Körper sich reinigt. Aber wisst ihr, das liest man so und denkt sich, ja gut, das ist eine blöde Sache, diese Frau hatte das halt nicht einmal im Monat, sondern jeden Tag, 12 Jahre lang, okay? Also 12 Jahre lang hatte diese Frau jeden Tag den Blutfluss, jeden Tag, 12 Jahre lang. Und wenn man so darüber nachdenkt, denkt man sich, ja, das ist schon ärgerlich, das tut bestimmt weh, das ist unangenehm für sie, peinlich für sie. Aber wisst ihr, damals in ihrer Kultur war es so viel mehr als das. Denn damals in der jüdischen Kultur war es so, wenn du unter Blutfluss litzt, einmal im Monat, musstest du dich zurückziehen. Du durftest nicht außer Haus gehen, du durftest nichts anfassen, denn das, was du angefasst hast, wurde automatisch unrein vor Gott. Und musste über sehr aufwendige Reinigungsriten gereinigt werden. Das heißt, sie durfte einmal im Monat durfte eine Frau Menschen nicht anfassen, Menschen nicht umarmen, ja, nicht vor die Haustür gehen, nicht das tun, was sie damals getan hat, ihre Arbeit vollziehen. All diese Dinge einmal im Monat, weil sie unrein war. Und wir denken uns, das klingt ja voll schrecklich, aber es war damals wegen der Hygiene ein sehr gutes Gebot, um Menschen und die Frau zu schützen. Aber wie es halt so ist, kann ein Gebot, was für die Regel eines Menschen gut ist, zur Knechtschaft einzelner werden, wenn es etwas anders läuft. Und diese Frau, wie gesagt, 12 Jahre, jeden Tag Blutfluss, durfte 12 Jahre lang nicht vor die Haustür gehen, 12 Jahre lang nicht jemanden umarmen, mit jemanden reden, nicht arbeiten, nichts. 12 Jahre war sie zu Hause, konnte nichts tun. Und alles, was sie angefasst hatte, wurde unrein. Und jeden Tag wusste sie 12 Jahre, sie ist schuldig vor Gott und macht sich schuldig, wenn sie irgendjemanden anfasst. Und diese Schuld, die das Gesetz hier auferlegte, du bist schuldig durch deinen Blutfluss, wurde für sie zur Identität. Klar, es machte sie aus irgendwann, ja. Wir kennen sie, wie gesagt, unter dem Namen blutflüssige Frau. Das, was sie tat, das, was sie hatte, wurde zu ihrer Identität. Und man hört die Geschichte und denkt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich glaube, diese Geschichte hat sehr viel in unserer heutigen Zeit mit uns zu tun. Bevor ich nämlich weitererzählen möchte, möchte ich kurz euch aus meinem Leben erzählen, damit ihr mich besser kennenlernt, aber auch aus meinen Fehlern vielleicht lernt. Ja, ich bin da ganz offen und ehrlich immer, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir anfangen, offen und ehrlich über das zu reden, was uns heimsucht. Mit 12 Jahren habe ich angefangen, pornografieabhängig zu werden. Ja, ich habe angefangen mit 12 Jahren, wie es so ist. In der Schule konntest du damit in Kontakt, deine Freunde zeigen es dir. Und mit 12 Jahren wurde ich immer pornografieabhängiger und für mich war ich irgendwann vor Gott nur noch der Süchtige, weil ich mich so unglaublich krass schämte, ja, vor Gott, weil ich immer wusste, dass Gott möchte das nicht, das, was ich tue, möchte ich auch nicht, das hat mich einfach sehr belastet, ja, mit 12 Jahren schon ging es los und über Jahre ging es immer tiefer und tiefer und ich kam da irgendwie nicht mehr raus und für mich schämte ich mich so sehr vor Gott für diese Tat. Mit 19 Jahren weiß ich noch ganz genau, wie ich einmal auf dem Boden lag. Ja, mich hat ein Mensch, der mir sehr nahe stand, sehr gewürgt und andere Menschen, die ich sehr gut kannte, standen um mich herum und haben das einfach angeguckt, bis ich keine Luft mehr bekommen habe. Und das war der Gipfel, der losging mit 14, als ich, egal wo ich hinkam, in die Schule oder wo auch immer, immer wieder geschlagen und gemobbt wurde. Extrem. Und diese Schuld anderer Menschen an mir wurde irgendwann zu meiner Identität, ja. Ich war für mich das Opfer. Ich wusste, wenn ich irgendwo hinkomme, ich werde geschlagen, ich werde beleidigt, ich werde irgendwo durchgeschmissen, alles ist passiert. Und ich wusste, krass, ich bin einfach das Opfer, ja. Ich habe mich selbst so genannt, ich wurde so genannt von anderen, wenn ich wohin kam. Die Schuld anderer Menschen wurde zu meiner Identität. Mit 21 Jahren weiß ich noch, als ich dann mein Leben so ziemlich an die Wand gefahren habe, meine erste Freundin verloren habe, da ging es mir so schlecht, dass ich mir einfach nur noch mein Leben nehmen wollte. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben, bin dann rausgegangen, wollte dann mir das Leben nehmen. Das Gute ist, dass die Polizei heutzutage sehr fortgeschritten ist und dein Handy auch orten kann, wenn es aus ist und so, verrückte Sache, ja. Und so wurde ich zwar gerettet, aber es war halt unglaublich unangenehm, weil die Person, die mich da gerettet hat, quasi als Polizist, war ein Leiter aus unserer Gemeinde damals, ja. Und ich schämte mich so sehr, zurückzugehen in die Gemeinde, weil ich einfach der Versager war, der sein Leben an die Wand gefahren hat, der einfach nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und so brachte all diese Dinge Trennung in mein Leben, ja. Die Pornografieabhängigkeit brachte Trennung zu meinem Gott, weil ich mich so unglaublich schämte vor ihm. Das Opferdasein brachte Trennung zu meiner Familie und meinen Freunden und zu meiner Schule. Und dieser Versager, die Identität mit 21, brachte Trennung zwischen mir und meiner Gemeinde, weil ich mich so sehr schämte, dass ich nichts auf die Reihe bekomme. Und diese Dinge wurden zu meiner Identität. Das, was ich getan habe, brachte Trennung überall in die Lebensbereiche meines Lebens. Und ich glaube, dass ich ganz sicher nicht der einzige Mensch bin, der solche Dinge über sich erlebt oder andere Dinge, die ihn herausfordern. Genau wie bei der blutflüssigen Frau. Sie war das, was sie falsch tat vor dem Gesetz. Auch wenn es eigentlich nichts mit ihr zu tun hatte, wurde sie zu dieser Sünderin, die nicht vor die Tür gehen durfte. Täte sie es, wäre sie damals gesteinigt worden. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und plötzlich kam Jesus in ihre Stadt. Sie hört von diesem Jesus, von dem sie glaubte, dass er sie retten kann. Und was tut sie? Und es ist so unglaublich krass. Man liest so schnell über die Geschichte rüber, wenn man die Kultur nicht kennt. Sie geht vor die Tür. Zieht sich wahrscheinlich was um, damit sie keiner erkannte. Musstest du als Frau damals eh machen, wenn du verheiratet warst, ein Kopftuch tragen, wenn du vor die Tür gehst. Zieht sich ein Kopftuch wahrscheinlich an, damit sie keiner richtig erkennt. Geht in die Stadt und es ist ein mega Gedränge. Okay, ein mega Gedränge. Alle aus dem Dorf kamen zusammen. Jünger über Scharen folgten Jesus. Und es steht auch in der Bibel, und wenn Dinge da drin stehen, dann ist es meistens nicht ohne Grund da. Ja? Es steht, dass ein Riesengedränge war und plötzlich sagt Jesus, stopp, irgendjemand hat mich angefasst. Und die Jünger, so schlau wie sie damals waren, sagten, Jesus, ich weiß, es ist heiß. Ne? Du weißt schon, dass hier tausende Menschen sind, die dich die ganze Zeit drücken und drängen und anfassen, ja. Und er sagt, nein, ich möchte wissen, wer mich angefasst hat. Und spätestens da war es bei den Jüngern wahrscheinlich wieder vorbei, die dachten sich, alles klar, irgendwas ist jetzt wieder mit ihm los, ja. Und plötzlich trat wahrscheinlich eine Traufe, bildete sich um ihn herum, eine kleine Lücke. Und Jesus sagte, wer hat mich angefasst? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Frau berührte Jesus, sie wurde in dem Moment vom Blutfluss befreit und geheilt, heißt es. Und eigentlich hätte sie jetzt von dannen gehen können. Sie war geheilt, die Schuld vor Gott war getilgt, ja, sie konnte endlich ein normales Leben führen, sie hätte bald wieder vielleicht vor die Haustür gehen können, Sachen wieder anfassen können. Aber Jesus konfrontiert diese Frau. Das Wunder ist nämlich noch nicht zu Ende. Er sagt, wer hat mich angefasst? Und allen ihren Mut nahm diese Frau zusammen, kommt, tritt vor Jesus, macht sich erkennbar. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was in diesem Moment abgegangen sein muss. Man hätte bestimmt eine Stecknadel fallen lassen können. Der Tumult wurde bestimmt ruhig. Die Pharisäer sahen das Ganze und dachten sich bestimmt, was sagt Jesus jetzt? Denn alle kannten bestimmt diese Frau. Dörfer waren damals sehr klein, man kannte sich untereinander. Und jeder wusste in diesem Moment, diese Frau muss gesteinigt werden. Diese Frau verdient den Tod, diese Frau hat sich schuldig gemacht, diese Frau hat uns alle unrein gemacht. Denn diese Frau ging auf dem Weg zu Jesus an den Menschen vorbei, drängte sich und machte sie unrein, 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 unrein. Alle Menschen damals wurden auf dem Weg zu Jesus vor Gottes Gesetz unrein. Und in dem Moment, als sie Jesus Christus anfasst, den Sohn Gottes, Gott selbst, wurde Gott vor seinem Gesetz unrein. Muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, in diesem Moment müssen die Pharisäer gedacht haben, was tut er jetzt? Was macht er jetzt? Und jetzt wird es auch ganz spannend, was Jesus sagt. Er sagt nicht viel, es ist uns nicht viel überliefert worden. Er sagt Folgendes: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. So verrückt, er konfrontiert sie nicht eine Sekunde mit ihrer Schuld, was sie falsch gemacht hat, was sie hätte tun müssen, was sie es wagte, nach draußen zu gehen. Nicht eine Sekunde. Er sagt zu ihr nur, meine Tochter. Für sie ist er nämlich nicht diese blutflüssige Frau, die sie für uns ist. Für ihn ist sie nicht ihre Schuld, ist sie nicht das, was sie falsch macht. Für ihn ist sie jede Sekunde seine Tochter, weil sie an ihn glaubte. In dem Moment war sie seine Tochter. Er konfrontiert sie nicht mit ihrer Schuld, nicht eine Sekunde, sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh nun endlich in Frieden, den sie vorher nicht hatte. Er konfrontiert sie nicht mit ihrer Schuld, aber, und das ist das weitere Wunder neben ihrer Heilung und der Rettung von der Schuld, ist, er konfrontiert sie mit ihrer Scham. Denn sie musste vortreten vor allen, und jeder in diesem Dorf, jedem wurde in dem Moment klar, sie wurde gerettet, sie ist freigesprochen, sie ist die Tochter von Jesus Christus. Und viel mehr als die Heilung innerlich, wurde auch ihr gesellschaftlicher Zustand in dem Dorf, in dem Moment geheilt und wiederhergestellt. Und das ist ein Riesenwunder. Und wisst ihr, dieses Wunder der Sündenvergebung untereinander ist so ein großes Wunder, was Gott in uns wirken möchte. Denn Schuld möchte uns im Kern trennen. Warum? Weil Schuld so schnell zur Scham für uns wird. So schnell finden wir uns selbst abartig oder die Person, die das gemacht hat. Und es kommt immer wieder Trennung zwischen uns. Dafür kam Jesus Christus auf diese Welt, um für uns am Kreuz zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Es heißt nämlich auch, und das möchte ich euch mal vorlesen, damit wir da mal auf einen Konsens kommen, Kolosser 2, Vers 14, hat Paulus an die Kolosser einen Brief geschrieben. Da schrieb er, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Ja? Jesus hat für uns die Schuld am Kreuz bezahlt. Nicht einer von uns muss mehr aus eigenen Taten vor Gott gerecht gesprochen werden. Nur und allein durch Gnade können wir gerettet werden. Nur durch Gnade, nicht durch irgendwas. Wir alle sündigen immer wieder. Und da möchte ich zu meinem Hauptvers von Anfang nämlich wieder zurückkommen. Und ich lese ihn euch gerne nochmal vor, damit wir ihn nochmal im Kopf haben. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir aber behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das ist genau dieser Punkt. Ja, wir alle haben gesündigt. Und ja, wir alle, auch wenn wir glauben und eine neue Schöpfung vor Gott sind, sündigen, tun immer wieder Fehler. Immer wieder machen wir etwas falsch. Nur wenn wir anfangen, Dinge zu bekennen vor Gott, aber auch voreinander, dann und erst dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. Warum? Weil Gott das braucht? Nein, weil wir das brauchen. Denn wenn wir etwas falsch machen, schleicht sich so schnell Scham und Schuld in unser Leben. Wir schämen uns so schnell vor Gott und trennen uns. Wir schämen uns so schnell vor der Gemeinde und trennen uns vor den Dingen und leben die Sünde, die wir in unserem Leben tragen, im Verborgenen, aber sie bleibt und wird immer ein Teil von uns bleiben. Aber erst dann, wenn wir anfangen, vor Gott und vor allen Dingen vor der Gemeinde, uns einander unsere Schuld zu bekennen und treu zu sein darin, wird Gott uns auch treu sein und uns vergeben. Nicht, weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen. Nicht, weil er sich vor uns versteckt, sondern weil der Mensch sich aufgrund seiner Schuld vor Gott versteckt. Das heißt nämlich auch, am Kreuz steht im Hebräer, ich weiß nicht mehr wo, wahrscheinlich 12 oder irgendwo da, im Hebräerbrief heißt es, Jesus Christus hat am Kreuz unsere Schuld und Scham oder Schande getragen. Er hat auch unsere Scham getragen. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass wir mit den Dingen, die uns ausmachen, ausgemacht haben, wir falsch machen, nicht für uns bleiben. Dass wir anfangen, zu Gott zu gehen, aber auch anfangen, untereinander Vergebung zu suchen. Weil was bringt es uns, wenn ich was gegen meinen Bruder oder meine Schwester in der Gemeinde habe oder gegen jemanden in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, egal wo, und ich habe ein Problem und löse das nicht und schäme mich und gehe der Person aus dem Weg. Was kommt dann automatisch? Natürlich die Trennung. Ist die Sünde noch da? Eigentlich nicht. Gott hat dir vergeben. Aber ist die Sünde da? Ja, weil du nicht anfängst, diese Sünde aus dem Weg zu räumen. Diese Frau war konfrontiert mit ihrer Schuld und mit einem Moment, was zu tun? Rauszutreten aus ihrer Schuld zu Gott hin, egal was andere Menschen von ihr dachten. Und genau in diesem Moment und in dieser Situation sind wir als Gläubige oder auch als Person, die du vielleicht nicht glaubst, das ist dein Wendepunkt, herausgefordert. Sind wir bereit, unsere Sünde zu erkennen, zu unserem Gott zu kommen und zu sagen, ja, ich bin schuldig vor dir? Und sind wir als Christen bereit, immer wieder Vergebung untereinander zu suchen? Denn ich sage euch, da wo Unvergebenheit im Verborgenen ist, da wird irgendwann das Ding dir um die Ohren fliegen. Ja? Zu viele Gemeinden sind zerbrochen, habe ich keine Lust mehr drauf, weil Schuld im Verborgenen lag. Zu viele Ehen sind zerbrochen, habe ich auch keine Lust mehr drauf, weil Unvergebenheit und Dinge im Verborgenen lagen, Familien, Freundschaften. Warum? Weil Gott uns nicht vergeben hat. Nein, Gott vergibt uns. Warum? Weil wir uns schämen für das, was wir falsch gemacht haben und nicht anfangen, diese Dinge zu klären und anzusprechen. Und genau das müssen wir tun. Denn auch für unsere Scham ist Gott am Kreuz gestorben. Und genau das müssen wir anfangen zu leben. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, ja? Aber ich sag dir, und ich bin ja jung, aber ich habe auch schon viele Leute begleitet und mitbekommen, auch in meinem Freundeskreis, erst vor kurzem in meinem Freundeskreis, ein Pastor um selbe Alter von mir, lebte 1,5 Jahre in Ehebruch. Ja, und jetzt kam es raus am Ende und für die Gemeinde ist es herausfordernd, natürlich auch für seine Ehe, für alles, an so lange. Und ich sage euch, das ist keine Ausnahme. Ja? So oft passiert das. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute auch hier und du weißt, du hast in deiner Ehe, du machst etwas falsch. Dann sage ich, es ist Zeit, diese Scham und diese Schuld zu beseitigen. Vielleicht ist es in deiner Familie. Vielleicht ist es in deiner Gemeinde. Du schämst dich, du rauchst vielleicht, ja, es gibt schlimmere Dinge, finde ich, ja. Aber du schämst dich dafür, und machst es halt zu Hause, aber nicht vor der Gemeinde. Das ist so ein kleines Ding, gell? Aber ich kenne genug Leute, die das machen, ja, auch in meiner Gemeinde. Ich sage immer, rauch halt vor allem, das ist doch kein Problem. Aber was wirklich ein Problem ist, ist, wenn du anfängst, dich dafür zu verschämen und zu verstecken. Das ist viel schlimmer. Viel schlimmer, ja? Und dafür schämen wir uns und das bringt immer Trennung rein. Und ich sage euch, fangt an, aufrecht zu leben. Das sage ich mir auch. Ja, ich habe angefangen, und das entschuldigt mich natürlich nicht, in Sünde zu leben. Ich habe angefangen, die Pornografie zu bekämpfen und da rauszukommen. Ich habe angefangen, das Opferdasein abzuschütteln. Und ich habe angefangen, diesen Versagerstatus in meinem Leben anzunehmen, aber umzukehren, weil Gott der ist, der aus meinem Leben etwas ganz Neues gemacht hat. Und daran glaube ich von ganzem Herzen. Und daran glaube ich für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und wenn ich uns heute etwas mitgeben möchte, dann sei mutig. Und fang an, rauszutreten. Ich weiß noch eine kleine Geschichte zum Schluss, die so banal wirkt, aber so treffend ist auch für unser Leben. Ich komme aus einer großen Familie, ja, ich habe 6 Geschwister und wir hatten damals nicht so viel Geld. Es war halt herausfordernd mit vielen Kindern, das ist ja auch normal. Und wir sind öfter umgezogen. Meine Eltern haben einfach eine Liebe zum Umziehen, ja. Und ich weiß noch, wir hatten nicht so das tolle Auto, ja, also wirklich nicht, ja. Und wir sind halt viele Kinder, wir hatten halt nicht so viel Geld und dann haben wir uns halt alle reingezwängt, ja, in so einem Polo, ja, das war immer eine coole Sache. Und dann, als wir dann so Wohnungsbesuche gemacht haben, haben meine Eltern immer, das habe ich als Kind nicht so ganz verstanden, jetzt verstehe ich es, ja, immer ganz weit weggeparkt und dann mussten wir zu Fuß hinlaufen, weil natürlich beurteilen einen die Leute ja, wenn du eine Wohnung mieten möchtest, auch an deinem Auto, ja. Und das war für sie ein bisschen herausfordernd, ja, hat man nicht so viel Geld, das kann ja auch eine Auswirkung haben, ob man die Wohnung bekommt. Und so mussten wir als ganze Familie halt immer ganz abseits parken und dann zu Fuß hinlaufen, ja. Also das ist so eine kleine Sache, die so banal klingt, aber wie schnell schämen wir uns für so viele Dinge in unserem Leben, die uns trennen wollen von so vielen Dingen. Ich möchte uns heute ermutigen, wie diese Frau, die nicht die blutflüssige Frau ist, sondern Gottes Tochter, dich ermutigen, deine Identität zu erkennen. Du bist ein Sohn und du bist eine Tochter, du bist ein Kind Gottes. Das definiert dich, nicht deine Schuld. Die will ich nur trennen durch die Scham. Und dazu möchte ich uns heute ermutigen. Wenn da Dinge sind in deinem Leben, fang an, sie aus dem Weg zu räumen, denn sie werden dich einholen und sie können dir deine Familie, deine Ehe und am allerschlimmsten deinen ganzen Glauben kosten. Wie viele Menschen habe ich dadurch schon vom Glauben wegbrechen sehen? Deswegen ermutige ich dich und mich, immer wieder treu zu sein, Menschen zu suchen, denen du vertraust, das zu spiegeln, was du falsch getan hast oder tust und daran zu arbeiten. Und wenn wir das tun, ist Gott treu und gerecht, vergibt uns und rettet uns und führt uns zurück an sein Herz. Nur wir müssen, wie Adam und Eva es nicht taten, aber wie es diese blutflüssige Frau tat, auf Jesus zu rennen. Jesus ist immer da, aber wir wollen uns immer wieder verstecken. Ich möchte euch ermutigen, mal aufzustehen, wenn du kannst, ja, und einfach mal die Augen zu schließen. Und wir werden jetzt auch gleich ins Abendmahl gehen und ich werde noch kurz für uns beten und nach dem Gebet verabschiede ich mich auch herzlich vom Livestream. Also ich werde noch beten und dann werden wir den Livestream abschalten. Aber ich möchte auch für dich im Livestream heute beten. Schließ doch einfach mal die Augen und wenn du heute hier bist und sagst, ja, diesem Gott, der Schuld und Scham aus meinem Leben rausnehmen kann, der mich als sein Kind sieht, egal was ich falsch gemacht habe und tue, diesem Gott möchte ich ab heute folgen. Dann sei einfach mal mutig, mach das nicht für mich oder so, aber heb einfach mal deine Hand, damit ich für dich beten kann. Ich möchte halt für dich beten. Vielen Dank und ich glaube, Gott von ganzem Herzen sieht es und vergibt dir heute. Und wenn du heute hier bist, und dafür brauchst du nicht deine, obwohl doch, das will ich mal machen. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, da ist noch diese Sache in meinem Leben. Und ich will anfangen, sie aus dem Weg zu räumen. Und ich fange als Erster an. Dann hebt doch deine Hand, habt eure Augen geschlossen. Ich habe sie offen, damit ich für dich beten kann. Sei mutig, wir schämen uns so viel. Und ich werde für dich beten. Ja, ihr seid alles perfekte Menschen, das ist sehr gut. Ja. Aber Gott sieht euer Herz. Ja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen, die dir heute folgen wollen. Dass du am Kreuz für uns alles getragen hast, damit wir in Freiheit leben können. Und das ist das Wunder, was du für uns wirken möchtest. Dass die Sünde uns nicht gefangen nimmt, sondern dass wir in Freiheit leben können. Dass die Sünde uns nicht knechtet, sondern dass wir als geliebte Kinder wissen, wer wir sind und uns nicht schämen müssen vor dir, vor deiner Gemeinde oder von unseren nächsten Menschen. Ich danke dir für diese Menschen, die heute hier sind und dir folgen wollen. Und danke, dass du ihnen in diesem Moment vergeben hast. Danke, dass du sie frei machst von der Schuld und ihnen hilfst, ab heute über die Schuld erhaben zu sein. Und ich danke dir für alle Menschen, die hier offen sagen, ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Und da ist diese eine Sache in meinem Leben, für die ich mich echt so sehr schäme. Und ich will sie heute angehen. Sei es vielleicht Pornografie, Abhängigkeit, Untreue, vielleicht aber auch kleine Dinge wie Wut, Lügen oder aber auch einfach einfacher Diebstahl von der Firma oder was auch immer. Gott schenkt uns heute die Kraft und den Mut, das anzugehen und uns Personen zu suchen, die uns helfen, da rauszukommen, aber auch Mut zu sein, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, hey, da habe ich dich betrogen. Oder zu Freunden oder Familie. Gott, gib uns heute die Kraft und danke, dass du treu und gerecht bist und uns dann vergibst. Danke, dass du so ein wundervoller Gott bist, der uns immer wieder raus aus Sünde führen möchte, rein in seine Identität. Danke, dass du uns jetzt segnest. Danke, dass du mit uns bist. So bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen.